Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe Oktober 2016. Ja, und da sind wir auch wieder, und zwar noch immer noch im Jahr 25 Jahre Linux. Da hatten wir letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Dieses Mal war ich tatsächlich sogar auch auf einer Party, nämlich während der LinuxCon und der ContainerCon Europe, die in Berlin vom 4. bis 6. Oktober stattgefunden hat. Die, wie gesagt, in Berlin war so eine kleine, also dieses Social Event sozusagen, war auch eine Linux 25 Jahre Party. Und das hat natürlich viel Spaß gemacht. Ansonsten war diese Linux- und ContainerCon natürlich davon geprägt, dass zum Beispiel der CTO von Docker aufgetreten ist und dort eine Keynote gehalten hat. Aber es ging auch um die Blockchain und das Projekt, was die Linux Foundation dort vorantreibt, nämlich dieses Hyperledger-Projekt und viele andere interessante Themen. Ich habe mich ziemlich viel mit CEF noch beschäftigt und war da in einigen Vorträgen, aber auch zum Beispiel 100 Gigabit im Rechenzentrum war ein Thema. Und ganz, ganz oft ist das Thema, oder ganz, ganz oft habe ich, ganz, ganz oft ist das Wort Kubernetes gefallen, also die Möglichkeit, so Docker und überhaupt Container-Technologien so zu orchestrieren. Auch ein Projekt, mit dem ich mich jetzt noch überhaupt gar nicht beschäftigt hatte und in dem ich jetzt leider auch nicht geschafft habe, groß in die Vorträge zu gehen. Ihr könnt euch aber das Ganze anschauen größtenteils. Also die Folien von allen Vorträgen oder von fast allen Vorträgen sind auf jeden Fall online, die kann man sich angucken. Und zumindest vom Hauptsaal, also da, wo auch die Keynotes stattgefunden haben, da sind auch die Videos auf YouTube zu finden. Ganz lustig war zum Beispiel der Vortrag vom neuen CTO von SUSE, einfach weil er eine nette Anspielung hatte auf Mr. Robot, also die Serie, die gerade zurzeit läuft und die in der Hacker-Community großen Zuspruch gefunden hat. Sagt euch eigentlich Großrechner was? Oder Englisch Mainframes? Wir hatten vor auch schon 6, 7 Jahren, ist es mittlerweile her, mal ein Interview dazu, wo der Herr Karl Kling, der ehemalige Leiter der Großrechner-Technologieabteilung bei der IBM, uns mal erklärt hat, was Mainframes sind, aber auch immer noch werden diese Großrechner bei IBM gebaut und mittlerweile kann man auch, ja, nicht, also Linux konnte man schon lange drauflaufen lassen, aber mittlerweile gibt es auch eine Option, direkt Linux drauflaufen zu lassen, ohne noch irgendwie ein unterliegendes System. Und auf der LinuxCon hatte ich die Gelegenheit, mit Adam Jollins darüber zu reden. Das Interview ist in Englisch und er erklärt mal, wie da gerade der aktuelle Stand ist bei Linux One.
So I'm here now on the LinuxCon Europe in Berlin. With me is Adam Jollins. He's the Program Director for Linux One Marketing at IBM. Hello.
Hello, good to be here.
Linux, 25 years already, and also more than 15 years with IBM. What does 25 years Linux mean to you personally?
So I think it's quite amazing to see where Linux has gone over the last 25 years. I don't think when it started anyone thought it would, we thought it would be big, but we didn't think it was going to be this big, and it's great that it is. And it's transformed a number of things. Obviously, it's transformed the IT industry in terms of its success, but it also has changed the way people view open source. So before Linux, open source was fairly minor. Now it's a real hub for innovation, and it's where a lot of the activity is happening. Okay, so yeah, 25 years on, fantastic. From an IBM point of view, we've been involved probably for around 20 years in Linux, okay, in the early days in terms of how do we help make Linux be enterprise ready, okay, and then taking it and porting it to all of our hardware architectures, and also very much being part of the community. So from the start, in terms of our involvement of Linux, we said if we're going to market this, if we're going to sort of produce products that run Linux, we have to be part of the development community as well. So we set up the Linux Technology Center as a hub for engineers from IBM who worked on Linux kernel development as part of the Linux community. And that's been very successful, us working along with sort of other companies on that. And then we also said we need to help promote Linux, and we helped set up the Linux Foundation. We're one of the board members of the Linux Foundation and encouraging them to sort of develop.
Could you think about a world without Linux and without IBM? So how would the world look like? How would the IBM world look like if there was no Linux around? What would you do?
Yeah, so I can't think of a world without IBM, obviously. But in terms of a world without Linux, I think we'd have a very different IT industry. I don't think it would have moved at the state the rate it has done without Linux, because what Linux has done is it's enabled people to cooperate on a number of the base layers on the platform, and so therefore everybody has moved fast. The analogy I've heard is with a rising tide, all boats rise, whatever, and I think that's what it's done in terms of the industry. If we didn't have Linux, then I don't think the internet would have moved as fast, because a lot of the internet has been built on top of Linux. I think we'd still be into the proprietary wars we had between the different versions of Unix. Okay, so because Linux has sort of moved that on and enabled a sort of a common base there. We would have been in a very dominated by one company or a few companies world, whereas now we're able to actually sort of have very much the cooperation. And it's brought companies together, sort of competitors to work together on areas that they think are of common concern. Okay? From a IBM point of view, I think we made a very good early decision that open source was going to be a key part of the future, and that Linux was going to be a real key part of that. And so we're very pleased with what we were able to do to help Linux, along with other people, become enterprise ready. Okay, it's transformed the way we sort of approach our systems. So before that, there were various attempts inside IBM to do a portable operating system. We had this grand idea, we were going to have one operating system that ran across all our hardware, and it was too difficult. With Linux, that's been achieved, and it means that it's now possible to move applications between different platforms.
Okay, and last year you started Linux One. So what is Linux One?
So Linux One is the name given to a range of server systems, okay, which are based on our mainframe technology, which has been there for a number of years, but they're optimized and they're specific to Linux. Okay, and the reason you'd want to do this is that Linux is now being used for a lot of enterprise-level tasks. It's being used for systems of record. It's being used to hold data. And so you want to be able to have a underlying hardware system that's really scalable and reliable and secure. So what we were able to do was to take the benefits of our mainframe technology and apply those to Linux. Okay. So to give you some examples of that, we're able to provide very high level scalability in terms of the system. Okay. And we're able to run 8,000 virtual machines. We've been able to scale up to 1 million Docker containers. And that means you're able to have much more on a single system. So if you look at it from outside, a Linux One looks like a big refrigerator. Okay, what that means is you've got centralized into the system all the processor, memory, storage, power, but it's built to be highly reliable. So you've got redundant power supplies, you've got redundant memory, you've got highly available components. You can swap out components whilst it's running, and so this enables you to provide a very, very highly reliable Linux system.
But it's just one big refrigerator, just one system, or can I scale out with two, three, five, six, seven?
So you can have a big system that can have the size of two refrigerators, right? And then that can scale up to 141 cores. Okay, and a core is more efficient than a typical core on an x86 system, so you're able to run very big workloads on that. If you then needed to scale out beyond that, you can then sysflex between them, so you can connect between them. But a lot of workloads you're able to handle in that one system, and that brings a lot of advantages. So you think of something like MongoDB. If you get to a big MongoDB database, you need to start splitting it across different servers. Okay, with sharding. On a Linux One, you're able to have all of the system running on one system, on one sort of hardware server. And what that means is that it's much faster to communicate between those parts because you don't have the network bandwidth going between distributed systems. It's a different way of thinking, which is one of the things we're sort of trying to communicate out into the industry. But for a number of tasks, actually doing things centralized is better than doing things distributed.
But it may be more expensive, isn't it? I mean, just take commodity hardware in some data centers, millions of servers, they are quite cheap.
So it depends on how big you're trying to scale to. So if you're trying to scale to 5 x86 servers or 10 x86 servers, that's going to be the lowest cost way of doing it. When you get to 40, 50, 60, it starts to become competitive, and beyond that, you start to get advantages. And the reason you get the advantages in terms of total cost of ownership is that you're able to share resources much better. So on a Linux One, we can have utilization in the 90% range. Okay, so you're able to use resources much better. You're able to sort of replace more systems. So cost of ownership can become a factor once you get to a number of servers. And then it's easier to manage. Managing a distributed cluster is quite complicated because you've got to update on each of the systems. You've got to make sure everything is running. When you've got one system, you're dealing with one operating system that you've got to upgrade, one application, and so on.
So Linux One makes also the system set obsolete, isn't it?
No, system set is still very much alive and well, being used for different tasks. So if you go into the heart of the big banks, go into the heart of the travel companies, go into the heart of governments, you'll see Z-systems being used there. And you can run operating system called ZOS. Okay, and that's used to run a lot of the transactional things. So customer and account databases at banks, for example, a lot of those are based on ZOS. You can also run Linux in partitions alongside that. So if you decide you're going to have your data of record on ZOS, but you want the web front end, the web application running on Linux, you can have all of those in the same system, okay, just in different parts of the same system, and therefore the communication between them is much faster. What Linux One does is it sort of goes to the Linux-only market. So if all you're wanting to do is Linux, you haven't used mainframes before, then Linux One is sort of a good option in the space.
So I don't need any special knowledge of mainframes or system set just to use Linux One.
You need a bit of knowledge in terms of mainframes, in terms of how you set it up and start to configure it and get it running. Okay? But the main things are the same. So Linux is the same. We have Red Hat Linux, SUSE Linux, Ubuntu. We've got OpenStack. We've got the databases. We've got KVM. So all that, the day-to-day sysadmin is very much the same as it would be on other systems.
So I can just use any virtualization and container application on this Linux One?
So they all have to be ported across there. They all have to be available because it's a different underlying hardware architecture. But we've been putting in a lot of time to actually port the key open source ecosystem components over to Linux One. So virtualization, you've got KVM there for Linux One alongside our ZVM virtualization technology. You've got the Linux distributions. We've got MongoDB, MariaDB, PostgreSQL, Cassandra in terms of databases. We've got Hadoop. We've got Spark in terms of analytics. got OpenStack there. We recently announced with Ubuntu that OpenStack from Ubuntu is available on Linux One. So all these open system components. And then the programming languages, we've got Swift now across on Linux One. We've got Go available there. So that then makes it easy to move sort of applications across.
And are things missing, still missing?
There's always going to be things missing because you've got, I know, 100,000 open source projects or whatever. So it's about focusing what are the key ones that you need to have on there. And for that, we sort of see what are our customers specifically asking for? What do they want us to port across? We also go to events like this and sort of see like what's hot at this event. So one of the projects we're working on, which is hot here, is Hyperledger. And that we're working with the Linux Foundation in terms of the Hyperledger code, and we're then using that as the base of our blockchain offerings. And then we've got a blockchain, a high security blockchain service available that people can then tap into if they want a very secure blockchain capability. And that's built on top of Linux One, based on Linux One.
So a mainframe is more secure than a typical 86 server?
Yes, it's more secure. We've got crypto actually on the processor. We've got special crypto cards, and we've also got a hardware level of virtualization called logical partitions, which then provides very secure first level virtualization. You can then run KVM inside each of those partitions, but it provides a very secure first level virtualization. If you're a cloud provider and you want to have multiple tenants, okay, you could have each of those tenants in each of the logical partitions, and therefore they couldn't see what's happening in the other partition, so they couldn't get to anybody else's sort of data. Okay, and then on top of that, we've added something very recently called secure services containers, which then enables you to lock down those logical partitions once they're set up from access by the sysadmin. Okay, so in the past, one of the exposures has been that a sysadmin could actually get to a lot of things. Okay, this way you can lock that down and prevent even the sysadmin from getting to the data once it's running. And the net result of that is that Linux One is certified at the highest level of any commercial system, which is EAL5+. And you look at the x86 systems and other systems there to EAL4, and that's because we've got this extra security there.
Got to your website and Linux One just looked like, okay, here, now try it. How does this work?
Yeah, sure. So that's a great question. So that's about the community cloud. So we realize that everybody isn't going to immediately be able to go out and buy the refrigerator, whatever. They want to test it before. So we're offering 120-day free access to the Linux One community cloud. It's hosted by a university in the States. We've now also extended it to Africa. We've got a community cloud out in Africa. And you can go in there, you can sign up, okay, and then you can have access to a virtual machine for free on the community cloud, and you can go in and see, yeah, this is just Linux. Okay, and test out your applications on that. So that's been very interesting in terms of expanding the reach to people who want to try it out before they actually sort of buy it.
And after these days, can I buy just a portion of this community cloud, or how does it work?
So you can't buy a portion of the community cloud, but we also have a number of cloud service providers who have built an offering on top of Linux One. An example is ICU IT Services out of the Netherlands, and they've got a Linux One-based offering. And the reason they've done that is that because Linux One gets much more cost-effective as more people share it, they're able to provide a service at sort of a low cost and then pass those savings on to their customers.
So there's also IBM Bluemix, which is also a cloud offering some sort, and I can deploy their applications. What are the difference then to this community cloud on Linux One?
Okay, so Bluemix is the platform as a service front end to accessing various capabilities. The IBM main cloud offering is through SoftLayer. Okay, so it's a subsidiary company to IBM which offers our cloud services, and SoftLayer then runs Bluemix. Okay, now through Bluemix is the way of getting to the high security business network for blockchain, whatever. So there's a Linux One offering that's in there, but Bluemix then gives a front end to accessing a number of different cloud offerings.
So, but it could also be that underneath Bluemix there's also Linux One running.
At the moment, Bluemix is running on top of x86. systems or whatever. But again, it's built on top of Cloud Foundry, which is an open source project. And bit by bit, we're taking all of the open source projects or the key open source projects over to Linux One.
So with other providers, like you said, the Netherlands-based firm, I can ensure that the data will be in Europe and not getting over to the US or to Africa or something.
Yes, that's a key part in terms of cloud service providers, that the data is within your sort of geo. With ITU IT Services, with L3C in London, with Cognition Foundry, you're able to have sort of that cloud service actually be available in the UK. It's in the Netherlands. So local cloud access is really important. Data, where you cite data, is really important, especially for the regulated industries.
Okay, so if I want to try, just go to your website, try Linux One, and if it is interesting for me, just choose a provider or buy that big refrigerator for my own data center.
Yes, and get in contact with IBM, or get in contact with one of our business partners who can sort of then help in terms of looking in more detail at Linux One. We've got some offerings that we can sort of help you with in terms of doing the cost calculation, working out where is it going to save you money, where is it going to save you money, and also come and see it in action. We've got a center at Montpellier, which you can actually try it out.
If I just have an own open source project, how can I get in touch? Maybe that this is also running on Linux One. As you said, it's a little bit other architecture. What should I do?
Yeah, so again, get in contact with us. We've got an ecosystem team who's dedicated to helping move open source projects to Linux One, and we'd be delighted to sort of hear from you and sort of discuss it with you.
Okay, thank you very much. Adam Jollans, Program Director, Linux One Marketing at IBM.
Thanks very much.
Rest your head, love, and when you wake, still be in love with time to waste. We watch the ocean from miles away. The night's as young as us, so now we light the way.
Hallo, hier spricht Rich Träger von KDE und SUSE. Ihr hört Radio Tux.
Ja, wir sind jetzt hier auf der LinuxCon Europe in Berlin und bei mir ist Hannes Kühnemund. Er ist Produktmanager bei SUSE, unter anderem zuständig fürs Live-Patching. Und du hattest da auch gerade jetzt einen Vortrag drüber gehalten. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was ist Live-Patching überhaupt?
Also Live-Patching ist sowas, was man sich dann denkt, das müsste doch schon seit Jahren existieren. Ja, aber irgendwie hat es dann doch ziemlich lang gedauert, bis es in Erscheinung getreten ist, vor allem im Open-Source-Bereich. Ja, beim Live-Patching geht es darum, Software zur Laufzeit zu patchen. Also jeder kennt das ja, kommt ein Update raus und entweder muss ich die Anwendung neu starten oder ich muss den ganzen Rechner neu starten. Und beim Live-Patching gehen wir halt einen anderen Ansatz. Man kann ein Update einspielen, ohne die Applikation oder den Rechner neu starten zu müssen.
Genau, weil wenn ich neu starte, dann habe ich hier das Problem, dass der Service dann erstmal nicht verfügbar ist.
Entweder der Service ist nicht verfügbar oder die Festplatte geht kaputt. Wer einen File-Server hat, der will den auch nicht rebooten, weil er weiß, oh mein, von den 10 Platten, da ist mal eine Sekunde lang kein Strom drauf und da kommt bestimmt eine nicht mehr hoch. Also ein Reboot ist ziemlich intrusiv. Also der macht doch manchmal auch mehr kaputt, als er das er bringt. Und natürlich geht es um die Serviceverfügbarkeit. Und wenn ich mir anschaue, wann ist denn zum letzten Mal Amazon oder Facebook oder Twitter oder Google nicht verfügbar gewesen? Ja, gar nicht, die waren ja immer verfügbar. Also ich habe selten eine Auszeit gesehen. Und wenn ich mir aber anschaue bei uns in der Firma oder bei anderen Firmen, Reisekostenabrechnung, internes Intranet, das ist ja andauernd down. Also da fragt man sich, wo ist denn da der, also es kann doch nicht sein. Und mit Live-Patching gehen wir halt den Weg und sagen, naja, wir können jetzt dieser traditionellen Software auch die Möglichkeit geben, wenn man das Betriebssystem patcht, eben den Server und den Service nicht neu starten zu müssen.
Ja, wie funktioniert das Ganze?
Also das Ganze funktioniert so, da gehen wir jetzt mal nach 1945 zurück beim Manhattan-Projekt, war es so, die Wissenschaftler hatten einen Monat Zeit bis zur Zündung der ersten Atombombe und hatten aber festgestellt, sie brauchen 3 Monate zum Berechnen der Energiemenge, die eigentlich freigesetzt würde, weil es war immer noch die Angst, oh mein Gott, zerstören wir vielleicht das Universum dabei. Also sie hatten einen Monat Zeit, aber mussten 3 Monate rechnen. Und was sie gemacht haben ist, sie konnten dann auf Berechnungsfehler reagieren, indem sie Lochkarten zur Laufzeit ausgetauscht haben. Das heißt, sie haben manuell noch mit Mathematikern gerechnet und gemerkt, oh, unser Programm, was wir geschrieben haben, stimmt eigentlich gar nicht. Wir müssen das jetzt zur Laufzeit abändern. Und so ist eigentlich das Ganze auch mit Live-Patching entstanden, dass wir sagen, naja, zur Laufzeit wollen wir dem System Änderungen einschieben, die das System besser machen. Und was wir eben machen mit Live-Patching ist, dass wir halt Sicherheitslücke rauspatchen. Also zur Laufzeit wird ein bestimmtes Code-Segment einfach durch ein anderes ersetzt, wirklich sehr einfach gesprochen.
Okay, und das geht, während der Kernel einfach läuft oder während das Programm läuft?
Das geht, während der Kernel läuft. Da gibt es natürlich dann zwischen K-Craft und K-Patch, das ist einmal die Technologie von SUSE und einmal von Red Hat, 2 Unterschiede. Bei K-Craft ist es so, dass jeder Prozess, sobald er den Kernel-Space verlässt und wieder zurück in den User-Space kommt, die neue Funktion ansteuern kann. Das heißt, sobald ich in den User-Space zurückgehe, kommt dann dieser Thread oder dieser Prozess oder die Prozessgruppe nur noch diese neue Welt mit dieser gefixten Funktion präsentiert. Es liegen beide natürlich im Speicher, es geht ja nur um den F-Trace-Pointer, der umgeschossen wird. Bei K-Patch ist es so, dass das System angehalten wird, da wird geschaut, oh, ist die Execution in irgendeiner Funktion, die gepatcht wird? Nein, gut, dann patchen wir jetzt alle zur Laufzeit, überschreiben die und dann läuft das System weiter.
Jetzt hast du diese beiden Welten schon erwähnt, also sowohl SUSE hatte da den Ansatz mit diesen K-Craft, als auch Red Hat hatte K-Patch entworfen. So, das waren jetzt 2 konkurrierende Ansätze, die beide dasselbe lösen wollten, nämlich dass man während der Laufzeit den Kernel patchen kann. Jetzt habt ihr euch dann irgendwann mal zusammengesetzt und daraus dieses Live-Patching gemacht, oder?
So ungefähr. Also es fängt alles an mit im Jahr 2009. Da haben 3 Studenten vom MIT eine Technologie entwickelt, die heißt K-Splice, die das bewerkstelligen konnte, den Kernel zur Laufzeit zu patchen. Die wurden aber 2011 von Oracle gekauft und es wurde Closed Source gemacht, der Code. Ganz schlecht. Das heißt, 2011 haben dann Red Hat und SUSE sich gedacht, wir müssen da etwas im Open-Source-Bereich auf die Beine stellen. K-Craft und K-Patch wurden entwickelt, 2013 dann announced, 2014 veröffentlicht. Jetzt haben wir natürlich 2 konkurrierende Technologien, aber so konkurrierend sind sie nicht. Die haben architekturell kleine Unterschiede, aber beide das gleiche Ziel. Und jetzt ist es aber so, dass man sich natürlich jetzt sagt im Open-Source-Bereich, na, ich setze jetzt nicht auf mein eigenes Süppchen, ich koche mein eigenes Süppchen, das macht man natürlich, also Oracle macht das natürlich, gut, Sieg, aber so Open-Source sind die ja jetzt auch nicht. Also schaue ich mir doch an, was wir für Synergieeffekte haben, weil im Endeffekt muss es doch das Beste aus beiden Welten geben. Best of both worlds nenne ich das. Und dann wurde sich dann eben zusammengesetzt. Im Jahr Anfang 2015 wurden die ersten Schritte gemacht. Und jetzt, wo wir auch die Erfahrung haben, was K-Patch kann, also Red Hat hat Erfahrung, was K-Patch kann, wir haben Erfahrung, was KCraft kann, nehmen wir die besten Teile aus beiden Lösungen und führen die upstream zusammen. Das ist, dauert ein bisschen länger, als wir gedacht haben, weil doch architekturelle Unterschiede bestehen. Aber wir haben gesehen, diese eine Eigenschaft von K-Patch wollen wir unbedingt behalten, diese Eigenschaft von KCraft wollen wir unbedingt behalten, weil das wirklich die Kernfunktionalitäten sind und die dann auch wirklich von jedem dann auch bis zur Perfektion implementiert wurden, aber sie zusammenzubringen ist jetzt das große Ziel, weil wir eben im Open-Source-Bereich jetzt nicht unser eigenes Süppchen kochen wollen. Das geht nicht. Ich meine, das ist jetzt Aufwand, der auf uns zukommt, aber das ist ja auch der Wind of Change. Das ändert sich immer und da müssen wir halt dran bleiben, dass wir auch als SUSE und Red Hat hier gemeinsam dran arbeiten.
Wie sieht da jetzt die Roadmap aus? Also du sagst, jetzt ist es noch nicht ganz fertig. Wann wird es dann fertig sein?
Das ist eine gute Frage. Wir brauchen für die jeweiligen Bestandteile sind Änderungen an den Core-Komponenten vom Linux notwendig. Also ein bisschen zum Hintergrund. K-Patch und K-Craft wurden erstmal so entwickelt, dass keine Änderungen im Linux-Kernel notwendig waren. Das war dann für uns auch erstmal einfacher, das an den Markt zu bringen, weil es nicht so intrusive war. Jetzt, wenn wir die beiden zusammenbringen, können wir sagen, naja, wir können das ja eigentlich viel besser auch im Core-Linux-Kernel verankern. Dazu sind aber teilweise Funktionen, die 5, 6, 7 Jahre alt sind, die dann teilweise angefasst werden müssen. Und das ist natürlich jetzt so eine Sache, das ist schwer abschätzbar, was für einen Impact das hat. Allein der Review von diesen Patches ist jetzt nicht einfach mal, ich submitte und es ist okay, sondern das sind ganz andere Zyklen, weil das tatsächlich Core-Komponenten am Scheduling, an den Work-Prozessen, an den K-Threads sind. Und da kann man das schlecht abschätzen. Ich hatte gehofft, Ende des Jahres, also vor einem Jahr habe ich gedacht, Ende diesen Jahres ist es fertig. Jetzt habe ich natürlich wieder eine andere Sichtweise. Das kann man schlecht abschätzen. Wir haben Red Hat und SUSE Spezialisten auf das Thema angesetzt, jeweils eine Person, die das dediziert macht. Es ist schwer abschätzbar. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr da weiter sind. Es geht tatsächlich darum, das zusammenzuführen. Wir können es uns nicht leisten, das separat zu machen. Also wir setzen alles dran, aber eine Zeitlinie, eine Hoffnung habe ich, ein Jahr. Aber, oder weniger sogar natürlich, noch weniger eigentlich. Aber ja, so ist es halt.
Okay, das heißt, die alten Implementierungen kann man schon einsetzen. Also wenn man so ein Enterprise-Produkt, egal ob jetzt von Red Hat oder SUSE verwendet, da sind die jeweiligen Implementierungen drin, die funktionieren.
Das ist richtig. Die SUSE-Implementierung ist seit November 2014 verfügbar für Kunden. Das ist eine Extension, die man sich dann zu dem normalen SLES 12 dazu bucht. Bei Red Hat und das K-Patch ist aktuell noch in so einer Art Customer Program, das heißt, man muss sich bei Red Hat anmelden, um die Funktionalitäten benutzen zu können. Da gibt es ein spezielles Kundenprogramm, über das dann die Patches zur Verfügung gestellt werden. Also Red Hat ist da ein bisschen restriktiver im Moment, die sind da wohl eher noch am Austesten, währenddessen wir bei SUSE das schon für Kunden für den Produktivbetrieb freigegeben haben.
Okay, wenn dann irgendwann mal Live-Patching fertig sein wird es ja wahrscheinlich, du hast gesagt, okay, mehrere Unternehmen setzen sich zusammen, machen da ein Ding draus, wird es dann auch für andere Distributionen verfügbar sein?
Das ist ja Bestandteil des Linux-Kernels dann. Also Live-Patch, also Kernel-Live-Patch, ist jetzt bereits im Linux-Kernel vorhanden. Es gibt es zum Beispiel auch schon für PowerPC 64, das haben IBM und SUSE zusammen im Mai bereits upstream gebracht. Je nachdem, was für Patches ich jetzt schreiben möchte, jede Firma kann jetzt das, was bereits existiert, jede Distribution könnte das nehmen und daraus bereits einen Service bereitstellen. Es ist immer so unterscheiden. Das eine ist die Technologie, dass man es tun kann. Das andere ist, einen Service bereitstellen, mit dem ich natürlich auch diese Patches aktiv fixe und auch für meine Distribution diese Patches bereitstelle. Das könnte man jetzt schon machen. Dadurch, dass aber einige Komponenten noch fehlen im Kernel Live Patch, ist es nicht so, dass ich alle Security Fixes damit abdecken kann. Und das kann ich mir überlegen, bringe ich etwas raus, was jetzt auf Kernel Live Patch schon funktioniert, aber nur 50% der Security Fixes beinhaltet, oder warte ich vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr, und dann habe ich auch ein Offering, was alles abdeckt. Und aktuell von SUSE und Red Hat Seite haben wir natürlich unsere eigenen Implementierungen und decken bereits alles ab und sehen der Sache natürlich etwas gelassener entgegen, weil uns sozusagen nicht der Schuh drückt. Allerdings die Aufwendung natürlich wirtschaftlich gesehen intern natürlich doch schon hoch sind dafür und natürlich wir gerne natürlich auch auf die Entwicklerressourcen von Red Hat und anderen upstream zugreifen würden, weil das ja die ganze Idee von Linux ist.
Also ich könnte nicht einfach, wenn ein neuer Kernel rauskommt, irgendwie ein Diff machen und sagen, alles, was da unterschiedlich ist, das wird jetzt gepatcht, sondern ich muss schon einen speziellen Patch zur Verfügung stellen, der dann über dieses Live-Patching funktioniert. Also es ist nicht so ganz so einfach, weil, also es klingt erstmal so, hoch ja, okay, kommt eine Sicherheitslücke, mache ich irgendwie das, was ich geändert hat im Kernel zwischen den zwei Versionen, schiebe ich da irgendwie rein. Ich muss da wirklich Aufwand betreiben.
Also es wäre schön, wenn es so einfach wäre, dann würden wir uns auch sehr viele interne Kosten dabei sparen. Es ist aber doch ein etwas aufwendiger Prozess. Das liegt eben daran, dass ich zum Beispiel Linux-Kernel mit O2 kompiliere. Das heißt, der Compiler baut den Code ein bisschen anders zusammen. Der ist ja dann nicht so wie in Textform, wie ich sie mit meinem Emacs angucke, sondern das ist ein Binary-Format. Das Binary-Format kann jetzt, sage ich mal, nicht jeder lesen. Also ich kann es jetzt nicht einfach mal so lesen, wenn ich ein Binary angucke in dem Hex-Editor oder so. Da braucht man schon Spezialisten, die sich dann auch überlegen, wie das denn eigentlich alles, wie das dann wieder zusammenpasst. Also das Zusammenfügen ist hier die große Kunst. Und da haben natürlich auch Red Hat und wir dann die Spezialisten dafür, um auch diesen Service anbieten zu können. Die Technologie kann natürlich jeder benutzen, aber es geht tatsächlich um den Service, wie eine Versicherung. Ich habe dann als Kunde die Sicherheit, dass mir der Distributor diese Patches einer bestimmten Klasse halt dann auch liefert oder Security-Probleme damit auch fixt.
Gut, aber wenn alles fertig ist, dann könnte es auch für Debian irgendeine Firma anbieten und ich schließe halt da dann einen Vertrag ab, die sich dann darum kümmern.
Also wenn es eine Consulting-Firma oder eine Software-Firma gibt, die das benutzen möchte, kann die das gerne machen. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich muss das Knowledge da sein. Also das kommt jetzt nicht einfach mal so so von alleine um die Ecke, sondern das ist schon etwas Aufwand. Aber natürlich ist da auch ein Business dahinter. Das heißt, Consulting-Firmen sind gerne dazu eingeladen, zum einen auch Upstream beizutragen, um das zu verbessern, aber auch einen Service dafür anzubieten, ganz klar.
Habt ihr da eine Webseite wo ihr, oder ein GitHub-Repo oder wo liegt jetzt der Teil, der sich mit Live-Patching beschäftigt oder macht ihr das jeweils intern, dass ihr euch da absprecht oder wie funktioniert das?
Also Kernel Live-Patch ist im ganz normalen Vanilla-Kernel enthalten, da bin ich jetzt überfragt, was die genaue URL dazu ist, das kriegt man aber sicherlich über eine Suchmaschine raus. KCraft haben wir dann auch auf ich weiß gar nicht, ob es auf GitHub ist. Müsste ich schauen, wo wir die Sourcen zur Verfügung stellen. Bei Red Hat ist es sicherlich das Gleiche, kann ich aber zu nichts sagen. Aber die Sourcen auch für KCraft sind offen. Da kann jeder reinschauen. Man kann auch KCraft einfach nehmen, wer lustig ist, und das dann für Hannah Montana Linux bereitstellen. Ist möglich. Also da gibt es keine Einschränkung, sage ich mal. Es muss ein Kernel ab, glaube ich, 3.12 oder 3.14 sein. Also mit einem 2.0er Kernel wird es ein bisschen schwierig.
Ich glaube, dieses Hannah Montana Linux gibt's nicht mehr.
Gibt's, also die Webseite gibt's noch. Also.
Ja, aber das letzte Release ist, glaube ich, 3 Jahre her.
Ja, aber ich nehme das immer so als Beispiel gerne für etwas Obskures. Wer es haben möchte, kann es auch für Hannah Montana Linux haben.
Ja, ja. Okay, dann vielleicht noch, ich meine, du hast ja gesagt, es hat lange gedauert, bis es jetzt rauskam. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, so Amazon, Google, die sind irgendwie in letzter Zeit nicht kaputt gegangen. Jetzt könnte man die ketzerische Frage stellen, braucht man es dann überhaupt in Zeiten von Clouds noch, wenn da halt ein Rechner runtergeht? Ja, mein Gott, da wandert meine Applikation einfach auf den nächsten Rechner. Dann boote ich halt die 3 durch. Und wenn die Applikation dann wieder geswitcht ist, dann boote ich die anderen 3 durch oder 300 oder 3000 oder was auch immer.
Genau. Also 2 Dinge, die man sich beachten muss. Also ich wäre sehr verwundert, wenn ein Cloud-Anbieter, der eine Linux-Virtualisierung oder eine Linux-Technologie anbietet, das für die Infrastruktur nicht benutzt. Also ich wäre wirklich verwundert, wenn Amazon für ihre Infrastruktur keine derartige Technologie benutzen würde, weil es gibt Security-Bugs, die müssen sie fixen innerhalb einer bestimmten Zeit, um halt auch DSI, PSS konform zu sein. Und meine Instanz fährt nicht runter. Also muss ich annehmen, dass die Infrastruktur einfach hier gepatcht wird. Das ist das eine. Und das zweite ist, nicht jede Applikation ist so redundant und fail-safe aufgebaut wie jetzt die Core-Technologie von Amazon oder Google oder Facebook. Das heißt, ich habe natürlich Third-Party-Applikationen. Ich habe einen Employee-Self-Service von einem Anbieter, der halt ziemlich monolithisch gebaut ist. Dann habe ich natürlich dann Use-Cases. Sind Use-Cases für alle Zukunft da? Vielleicht nicht. Vielleicht ist in 10 Jahren wirklich jede Software auf unserem Planeten schön modular aufgebaut und fail-safe. Gut, dann brauchen wir vielleicht auch kein Live-Patching mehr. Ist okay für mich, da hängt mein Herz nicht dran, weil dann endlich die Software besser ist, die oben drüber läuft. Aber solange es natürlich noch Software gibt, die in der Mode 1 Welt halt läuft, also nicht in der DevOps, sondern in der anderen Welt, dann wird es den Live-Patching, den Need für Live-Patching einfach geben.
bis ich irgendwann eben meine Applikation nur noch ins Internet werfe, wer sich dran drum kümmert, ist mir auch egal.
Naja, also so schlimm ist es jetzt nicht bestellt, aber es gibt halt auch Software, wir haben so große proprietäre Datenbankhersteller oder sowas, das sind völlig neue Konzepte mit DevOps oder mit modularem Aufbau und für genau solche Software, die halt immer noch die Weltwirtschaft antreibt, größtenteils, ist sowas unabdingbar.
Du hast gerade DSI oder sowas gesagt, was ist das?
Es gibt einen Standard PCI-DSS, um genau zu sein, habe ich mich gerade versprochen, PCI-DSS, das ist ein Standard der USA, Regulierungsstandard, dem muss ich folgen, wenn ich Kreditkarteninformationen verarbeite. Und der besagt aber auch, dass Patches nach einer bestimmten Zeit oder eine Sicherheitslücke nach einer bestimmten Zeit geschlossen sein muss. Und zwar sind das, glaube ich, 2 Wochen nach Bekanntwerden muss die geschlossen sein. Ansonsten verliere ich die Möglichkeit als Unternehmen, Kreditkarteninformationen zu verarbeiten. Und wenn ich einen Online-Shop habe, ist das ein ziemlicher Bummer, wenn ich dann nicht patche und nach 2 Wochen eben keine Kreditkarteninformationen mehr verarbeiten darf. Da geht mein Geschäft von nämlich verloren.
Okay, dann hoffen wir mal, dass nächstes Jahr, falls du hier wieder einen Talk hältst oder wie auch immer, auf irgendeiner anderen Konferenz vielleicht, dass wenn wir uns wiedersehen, dass dann Live-Patching fertig ist und funktioniert sozusagen.
Definitiv. Also was es jetzt gibt von Red Hat und SUSE, das kann man jetzt schon nutzen. Upstream, wie gesagt, ist jeder. Also wir haben es gerne, wenn wir das nicht nur von Red Hat und SUSE austreiben, sondern wenn jemand anderes auch da bereit ist zu contributen. Je mehr Contributor wir haben für Kernel Live Patch Upstream, desto schneller kriegen wir das auch dann auf die Straße, sodass es dann auch für andere Distributionen zur Verfügung gestellt wird. Aber ansonsten KCraft für SUSE, KPatch für Red Hat im Moment.
Gut, vielen Dank. Hannes Kühnemund, Produktmanager bei SUSE, unter anderem zuständig fürs Live Patching, und er hat uns mal erklärt, was es ist, wie das funktioniert und wenn es hoffentlich nächstes Jahr fertig sein wird. Dankeschön.
Danke auch. Tschüss.
Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und über Knabe gleich der Distel köpft an Eichendich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und mein Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenn nichts Ärmes unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusst, wo aus, wo ein, kehrt mein verirrtes Aug zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören, meine Klagen, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erwärmen. Wer half mir wieder der Titanen übermut? Wer rettet mich von Tod, von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig, glühendes Herz und glühendes Jung und Gut? Betrogen, Rettungsdank, dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillt jedes Geängstigten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit, das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in die Wüste fliehen, weil nicht alle Knaben morgen Blütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich. So, das war Prometheus von Johann Wolfgang von Goethe. Und ihr könnt jetzt natürlich denken, hat der Ingo jetzt einen total an der Waffel? Reicht es nicht, dass wir irgendwie auf radiotux.de immer schon mit Gedichten starten? Ja, da suchen wir auch immer eins raus, was so in dem Blog-Eintrag ganz am Anfang steht. Muss der uns jetzt auch noch hier Gedichte vorlesen. Jetzt könnte ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich das fast ganz auswendig konnte. Und das tatsächlich eins der wenigen Sachen war, wo ich im Deutschunterricht gute Noten bekommen habe zum Gedichte aufsagen. Also muss ja dann mal auswendig lernen. Ihr kennt das, oder die Leute, die neu in der Schule sind, kennen das vielleicht noch ganz gut. Alle anderen ist vielleicht eine Weile her bei euch, aber ja, so war das. Man musste da Sachen auswendig lernen und dann vortragen. Warum jetzt gerade den Goethe rausholen und Prometheus vortragen? Ich meine, es ist nicht nur eine coole mythologische Figur, sondern wir gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Also den Song, den ihr kurz davor gehört habt, ist übrigens Antarctic Breeze, auch mit dem Song, der Prometheus heißt. Also den habt ihr gerade gehört. Und jetzt im nächsten Beitrag geht es um eine Software, die Prometheus heißt. Und was das ist, kläre ich im Interview mit Julius Volz. Ja, ich bin jetzt hier auf der LinuxCon Europe in Berlin. Bei mir ist Julius Volz. Er ist Mitbegründer von Prometheus. Hallo.
Hallo.
Ja, vielleicht ganz am Anfang erstmal, was ist Prometheus? Was habt ihr euch da ausgedacht?
Also Prometheus ist ein Monitoring-System und eine Time-Series-Database. Das Ganze hat angefangen in 2012, als der Matt Proud und ich damals von Google zu SoundCloud kamen. Wir kannten uns noch nicht, aber kamen halt zur selben Zeit zu SoundCloud. Und SoundCloud hatte damals schon ganz revolutionär für die Zeit ein dynamisches Container-Scheduling-System. Und das war vor der Zeit von Docker und Kubernetes und diesen ganzen Systemen. Aber hatte noch Monitoring-Systeme aus der alten Zeit. Graphite, StatsD, Ganglia, New Relic, Nagios, genau. Und diese waren halt überhaupt nicht mehr geeignet, um so eine dynamische Environment halt zu monitoren, weil auf diesem, also das war so eine Art Inhouse Heroku, da floateten die Instanzen halt der ganzen Microservices nur so rum. Ja, jeden Tag beim Deployment liefen sie auf anderen Hosts und anderen Ports. Jetzt für Time Series zum Beispiel mit StatsD und Graphite war dieses hierarchische Datenmodell nicht flexibel genug oder nicht effizient genug auch, um vernünftig wirklich auch die einzelnen Instanzen, die Prozesse quasi mit Herkunft zu tracken in den Metriken. Da ist Graphite ziemlich schnell in die Luft gegangen. Und von der Alerting-Seite her halt, ne, Nagios ist auch ein System, was sehr statisch konfiguriert ist und was nur das Konzept von einem Host und einem Service kennt, aber nicht wirklich irgendwie darüber rausgehende dimensionale Informationen. Und es hat halt auch keine wirkliche Historie. Es kennt halt die letzten paar Checks, ob die fehlgeschlagen sind oder nicht, und kann dann Leute alerten. Und Prometheus ist ein System, was quasi alle diese Systeme auf einmal quasi ersetzt, ja? Weil es bietet halt einmal eine Möglichkeit, wirklich erstmal Metriken aus seinen Prozessen rauszukriegen, mittels Client-Libraries, die halt Metriken ausgeben. Dann ein zentraler Prometheus-Server, der diese Metriken pullt, abspeichert, durch eine Anfragesprache abfragbar macht. Das Datenmodell ist dimensional, das ist sehr wichtig. Und der Prometheus-Server, da kann man auch Alerting-Regeln reinkonfigurieren, so dass man wirklich auf diesen eingesammelten Time-Series quasi Alert-Regeln definiert. Und sollte ein Alert tatsächlich dann auftreten, wird das an eine andere Komponente, den Alert-Manager, geschickt, der dann nur noch zuständig ist dafür, die Alerts verschiedener Prometheus-Server zu deduplizieren, ineinander in Korrelation zu setzen, und die Alerts an die richtigen Receivers zu routen, ob es jetzt Pager, Duty, E-Mail oder was auch immer ist. Und dann kann man natürlich auch schöne Graphen machen. Also Prometheus hat ein eingebautes Ad-Hoc quasi Exploration-Dashboard für Graphen und Time-Series-Exploration. Aber wenn man jetzt wirkliche Dashboards haben möchte, dann benutzt man üblicherweise Grafana, die ja so ein bisschen das Standard-Dashboard geworden sind in den letzten Jahren. Und die unterstützen halt unter anderem auch Prometheus als Datenquelle. Und das ist halt das ganze Ökosystem, also wirklich von, wie kriege ich Metriken raus, wie sammle ich sie ein, wie kann ich sie abfragen und wie tue ich dann nützliche Dinge damit, inklusive Alerting. Und dieses Alerting basierend auf Time Series ist halt wirklich auch eine sehr mächtige Geschichte.
Das Alerting geht dann auch mit Eskalationsmanagement?
Also Eskalation ist ja sowas wie, wenn jetzt der Primary On-Call nicht antwortet, dann page die Secondary an. Das ist etwas, was wir externen Systemen überlassen, wie PagerDuty zum Beispiel. Also alles, was wirklich mit Menschen zu tun hat, spezifischen Menschen, die irgendwie kontaktiert werden müssen. Ja? Also das wäre sowas, was man in einer PagerDuty Escalation Policy konfigurieren würde. Der Alert Manager hat Features wie, also einmal kannst du halt sagen, das müsste ich vielleicht nochmal kurz betonen. Also eine der wichtigsten Features generell in Prometheus ist das dimensionale Datenmodell. Das zieht sich wirklich, also vielleicht mal einmal ganz kurz zum Datenmodell generell. Es gibt immer einen Metriknamen und dann einen Satz von Key-Value-Pairs, Labels, so wie in Kubernetes, die halt die eine Time-Series eindeutig beschreiben. Zum Beispiel HTTP-Requests-Total als Metrikname. Und dann hätte man dort dran so Labels wie Method equals Post, Status gleich 200 und Path equals API oder so. Und diese Labels helfen einem zu identifizieren, was eine Metrik bedeutet, einerseits innerhalb eines Prozesses, aber andererseits auch aus welchem Prozess sie kommt, weil diese dann, wenn Prometheus die Metriken abholt bei einem Prozess, noch extra Labels ran batscht quasi, also zu welchem Service gehört diese Metrik und zu welcher Instanz davon. Und diese Labels ziehen sich wirklich von der Instrumentierung über den Prometheus-Server bis hin in den Alert-Manager, also durch die ganze Kette durch. Und der Alert-Manager benutzt diese Labels dann, um Alerts zu routen. Das heißt, du kannst dann sagen, alles, was das Label Alert-Name gleich Node-Down und Cluster gleich EA oder so hat, bitte route es an die E-Mail so und so oder an PagerDuty so und so oder an Slack oder wie auch immer. Also diese Geschichte gibt's, dieses labelbasierte Routing, da gibt's kannst du so einen ganzen Routing-Tree aufbauen. Und du kannst dort auch Alert-Abhängigkeiten abbilden. Also du kannst zum Beispiel sagen, wenn das ganze Datacenter down ist, dann schicke mir keine Notifications mehr für spezifische andere Alerts in diesem Datacenter oder also so ähnliche Geschichten. Ne? wenn der Link fehlt, genau, ja. Und dann kannst du dort auch noch im Alert Manager halt wieder basierend auf diesem labelbasierten Modell Silences reintun. Also wenn du gerade weißt, in irgendeiner Dimension ist gerade Trouble, also ob nun ein Job down ist oder ob ein Data Center down ist oder ob irgendwie ein bestimmter Endpunkt in einem Prozess Probleme hat, kannst du einfach sagen, silence alles mit diesem Label-Set, auch mit Regexes, Matchbar und so, und silence dann halt ganz spezifisch nur die Kombination von Dimensionen, für die du gerade keine Notifications mehr bekommen möchtest. Und das ist halt auch für diese, man spricht ja immer wieder über Ops-Fatigue, also da, dass man das halt Leute, die on-call sind, oft ermüdet werden, wenn das Alerting entweder unpräzise ist oder man nicht präzise, genau, und man nicht präzise Alerts halt silencen kann. Und mit Prometheus kann ich halt einerseits sehr präzise Alerts definieren und andererseits dann aber auch präzise mit diesen Alerts umgehen, beim Routing und beim Silencing.
Jetzt hattest du gesagt, es gibt einen Prometheus-Server. Wie funktioniert denn aber das Abholen der Daten? Also wenn ich jetzt sage, okay, auf der Maschine laufen meine ganzen Services XY, und vielleicht ich will die Sensoren von der Festplatte abfragen und so, da muss ich ja irgendein Stück Code haben, was mir das bereitstellt. Wie funktioniert das?
Richtig. Generell kann man sagen, Prometheus operiert mit einem Pull-basierten Modell. Also statt dass Prozesse oder irgendwelche Agenten auf den Nodes Metriken pushen zu Prometheus, holt Prometheus sich die ab. Das hat einige Vorteile. Die ganzen Komponenten, die Metriken zur Verfügung stellen, müssen nichts wissen darüber, wo das Monitoring-System lebt, wer sie selbst sind. Und das Monitoring-System, also Prometheus in diesem Fall, unterstützt viele Arten, viele Mechanismen der Service Discovery. Also zum Beispiel, wenn man auf Kubernetes läuft, kann es mit dem Kubernetes API Server reden und sagen, ich möchte gerne alle Instanzen, also alle Pods für Service XY haben. Kriegt dann auch die schönen ganzen Metadaten von Kubernetes aus der Service Discovery, so dass ich die auch wieder in meine Time Series Labels mappen kann, wenn ich möchte. Und ich kann auch darauf filtern oder irgendwie den Port, auf dem ich Metriken abhole, ändern und so. Also gibt es so eine kleine interne Regelsprache. Und also mittels Service Discovery entdecke ich, wo die tatsächlichen Endpunkte sind. Und dann öffnet, also dann holt Prometheus sich die Metriken über HTTP ab. Das heißt, dort ist wirklich, also die Instanzen müssen einen HTTP-Endpunkt haben, üblicherweise /metrics auf irgendeinem Port, der in einem bestimmten Format Prometheus-Metriken zurückgibt, und zwar den aktuellen Stand aller Counters und Gauges und Histograms und Summaries. Und dort gibt es verschiedene Fallunterscheidungen. Einmal kann ich ja Software haben, die ich gar nicht selber instrumentieren kann, so wie den Linux-Kernel oder MySQL, Daemon. Also ich könnte jetzt dort in den C-Code reingehen und irgendwie einen HTTP-Handler einbauen, möchte keiner tun. Dafür gibt es sogenannte Exporter, so kleine Sidecar-Jobs, die man halt laufen lässt, neben der Sache, die einen eigentlich interessiert. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt MySQL auf Kubernetes laufen lassen würde, würde ich in jedem Pod auch ein MySQL die Exporter tun. Und dann würde Prometheus diesen Exporter scrapen, und der Exporter, während er gescrapt wird, würde im Hintergrund einfach tatsächlich nativ die Metriken aus MySQL holen. Also wir haben einen sehr guten MySQL die Exporter auch, der halt dann einfach über Show Global Status und diese ganzen anderen SQL-mäßigen Anfragen im Hintergrund die MySQL-Metriken sich holt und sie einfach übersetzt in Prometheus-Metriken. So haben wir das für alle möglichen Systeme, und diese Integrationen sind halt nur kleine Metrikübersetzer, ne, in das Prometheus-Datenmodell quasi. Und dafür gibt es ganz viele, die sind sehr einfach zu bauen. Der ideale Fall ist allerdings, wenn man seine eigene Software schreibt, direkt Prometheus-Metriken zu verwenden. Da gibt es Client-Libraries für die ganzen so bekannten Sprachen. Die bindet man einfach ein, und dann sagt man zum Beispiel im allersimpelsten Fall, ich habe einen HTTP-Server, ich möchte HTTP-Requests zählen. Ja? Dann könntest du einfach sagen, okay, kreiere mir mal ein Counter-Objekt, und jedes Mal, wenn du einen HTTP-Request handelst in deinem Server, inkrementierst du den einfach. sagst einfach Counter Increment und alles, was dann passiert, ist, also im Gegensatz zu StatsD oder so, wo einfach wirklich für jedes Counter Increment sofort ein UDP-Paket verschickt wird, weil die Client-Library komplett stateless ist. Bei Prometheus ist es so, dass wirklich einfach ein Counter im Memory inkrementiert wird. Es gibt keine Historie oder so, es ist wirklich nur eine Zahl, die inkrementiert wird im Hauptspeicher quasi. Und Prometheus holt sich dann bei jedem Scrape, bei jedem Pull, einfach immer nur den aktuellen letzten Stand ab der Metrik. Instanz Neustarts, wo diese Werte resettet werden, handeln wir auch korrekt, also das ist auch kein Problem. Ja, und das hat halt zur Folge, dass die Instrumentierung sehr wenig Overhead hat, also man kann halt Hunderttausende von Counter-Increments die Sekunde machen und so, ja, also wenn man so viele UDP-Pakete rausschicken würde wie bei StatsD, dann hätte man vielleicht da irgendwann ein Problem, obwohl man da ja auch skalieren kann. Ja, und so sammelt Prometheus das dann halt ein und Prometheus speichert einfach diesen aktuellen Zustand, den es von einem Scrape bekommen hat, ab mit seinem eigenen serverseitigen Timestamp.
Aber ich habe jetzt trotzdem so einen Standard-Exporter, den ich einfach draufwerfen kann und der mir halt mal zum Beispiel Linux-Kernel, alle Sensoren, alle Festplatten, alles, wie voll die Festplatten sind und sowas, der mir sowas alles einsammelt. Also da muss ich jetzt nicht selber was bauen.
Genau, da haben wir was, das nennt sich der Node-Exporter, hat nichts mit Node.js zu tun, sondern Node im Sinne von Netzwerk-Node. Und ja, das ist im Prinzip, der unterstützt im Moment Linux und verschiedene BSD-Varianten. Für Windows ist er nicht so geil. Da gibt es einen eigenen WMI-Exporter, aber das gibt es. Genau, den kann man auch, also wieder wie Prometheus selbst, ein statisches Go-Binary. Man lädt sich runter, startet es einfach. Selbst ohne Flags tut es relativ vernünftige Dinge. Man kann es natürlich auch konfigurieren. Und dann gibt es dir genauso Sachen, Netzwerk und CPU und Disk und den ganzen Kram. Alles, was man halt so aus dem PROC und SIS-Filesystem laden kann. Und dann gibt es da noch so eine Art kleinen Plugin-Mechanismus, wo man seine eigenen Host-basierten Metriken dann dadurch ausgeben lassen kann. Wenn man zum Beispiel irgendwie einen speziellen RAID-Controller hat oder so, ne, wo man auch noch vielleicht Metriken darüber dort mit einfügen möchte in die Metriken.
Es gibt ja bestimmt schon eine größere Community, die wahrscheinlich schon mehrere verschiedene Exporter geschrieben hat. Sind die auf irgendeiner Webseite gesammelt, dass ich, wenn ich jetzt auch irgendein spezielles Programm habe, dass ich mir das schon da runterlade und dann mitverwende?
Yep, da geht man einfach auf prometheus.io, auf Docs und dann klickt man auf Instrumenting und dann klickt man auf Exporters.
Bis ihr die Webseite mal ändert und es irgendwo anders zu finden ist.
Genau, es könnte jetzt ein Risiko sein. Aber dieser Link ist stabil geblieben. Auch diese Navigation ist über relativ lange Zeit schon stabil geblieben, aber irgendwo dort findet man es. Ja, gibt sehr viele, ja. Die haben wir dort alle gelistet. Auch eben halt Leute, Exporters von der Community. Die meisten kommen mittlerweile von der Community. Wir haben einige, die wir halt offiziell maintainen, weil wir sie für so wichtig halten. Also wie dieser Node-Exporter und MySQL-Exporter und andere. Aber ja, die meisten, also es kommt so viel von der Community mittlerweile. Das ist super.
Genau. Also du hast am Anfang gesagt, es ist bei SoundCloud gestartet, aber es ist jetzt ein ganz normales Open-Source-Projekt. Warum oder was war der Grund, dass ihr dann gedacht habt, okay, das ist jetzt nicht nur was hier intern gut funktioniert, sondern wir sollten das Ganze auch mal Open-Source geben?
Ja, die Historie ist generell schon ein bisschen kompliziert, weil wir damals ein bisschen so in unserer Free-Time damit angefangen haben und das dann bei SoundCloud eingeführt haben. Und SoundCloud war da generell auch sowieso mal sehr offen gegen Open, also für Open Sourcing und so. Und dann kam halt auch irgendwann schon in den ersten paar Jahren der Zeitpunkt, wo halt externe Contributors dazu kamen und wo bei SoundCloud mehr Leute mit dem Projekt involviert wurden und dann aber wieder SoundCloud verlassen haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel Fabian bei CoreOS, Brian in Dublin, der hat seine eigene Prometheus Consulting Firma gegründet, Björn ist noch bei SoundCloud, einige andere sind auch noch bei SoundCloud, dann gibt's von Red Hat Contributors und von vielen anderen Firmen und wir wollten halt einfach so ein bisschen klar machen, dass es ja, weder so ein Projekt ist, was irgendwie SoundCloud komplett kontrolliert, wo es dann vielleicht irgendwann das Interesse verliert und dann wer weiß, was damit passiert. Wir wollten auch nicht, dass es irgendwie die eine Prometheus-Firma gibt, die so wie Docker oder wie CoreOS oder wie InfluxDB oder so eine halt eine spezifische, eher kommerzielle Agenda auch verfolgt. Also man hat einfach andere Motive dann. Und deswegen sind wir, wir sind dann aufmerksam geworden auf die Cloud Native Computing Foundation, die sich gerade noch in der Formierung befand, vor einem Jahr oder so. Und das ist eine neue Sub-Foundation der Linux Foundation. Und die passte halt sehr thematisch sehr gut auf uns, weil wir uns auch so ein bisschen in diesem Cloud-Native-Bereich verstehen, weil wir haben ja Prometheus gebaut für so dynamische Cloud-Environments. Und Kubernetes war das erste Projekt in der Cloud-Native Computing Foundation, was von Google gespendet wurde. Und Prometheus ist quasi das zweite Projekt in dieser Foundation. Und für mich ist es dann wichtig, dass es quasi so ein bisschen Unabhängigkeit des Projektes auch signalisiert. Dass halt Leute einerseits dem Projekt vertrauen, aber halt auch wissen, dass es jetzt nicht nur eine Firma ist, die irgendwelche bestimmten finanziellen Motive damit verfolgt.
Trotzdem, du hast gesagt, es gibt auch schon Leute, die eine Firma gegründet haben, die halt Support anbietet. Also wenn ich jetzt sage, ich führe Prometheus ein, habe aber nicht das Know-how oder kann es nicht aufbauen komplett, kann ich irgendwo Support einkaufen?
Ja, in bestimmten Maßen. Also es gibt Robust Perception, das ist der Brian aus Dublin, der hat seine eigene Consulting-Firma gegründet. Ich selber freelance im Moment um Prometheus rum, bin allerdings ziemlich zugedeckt im Moment damit schon. Also und dann gibt es eine Firma, ich bin mir relativ sicher, was der Name ist, aber ich kann es gerade nicht hundertprozentig mich erinnern, deswegen sage ich es lieber nicht, aber die werden auch bald stehen auf der Webseite. Das ist dann wirklich auch eine größere Supportfirma unter Community auf der Webseite. Sollte dort hoffentlich bald auftauchen. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt in der Zukunft noch mehr Prometheus-Support-Firmen geben wird, aber halt nicht die eine.
Über diese Cloud Native Foundation werden jetzt auch Konferenzen organisiert. Das heißt, es gibt demnächst in sowohl Nordamerika als auch Europa irgendwelche Prometheus Days, wo man sich dann auch rund um das Projekt informieren kann.
Genau. Wir hatten sogar unsere eigene erste kleine Konferenz hier in Berlin. Die war noch komplett, also von uns organisiert, PromCon haben wir sie genannt. Also ich habe sie im Prinzip dieses Jahr hauptsächlich organisiert. Und die war auch super. Kleine Konferenz, 80 Leute im Google-Büro, aber super Speaker aus der ganzen Welt von verschiedenen artigen Firmen. CoreOS, Weaveworks, DigitalOcean und so weiter. Sogar aus Japan von Line, das WhatsApp dort quasi. Und ja, aber es gibt jetzt im November, 8. 9. November in Seattle, ist die CubeCon/CloudNativeCon/Prometheus Day, das ist halt so mehrere Events, die alle in einem Ort stattfinden und irgendwie zusammengehören. Und dort ist halt ja tatsächlich Prometheus, glaube ich, am ersten der beiden Konferenztage halt das Thema. Und dort kann man uns treffen, ich werde auch da sein, einige andere Prometheus Core Contributors werden da sein. Und wenn ihr also interessiert seid an Prometheus-Themen, kommt dort vorbei. Was danach irgendwie nächstes Jahr passiert und so, das ist noch nicht ganz klar. Mir zumindest nicht, also mir ist da jetzt kein Zeitplan bekannt, aber da werden natürlich weitere Prometheus-Events noch passieren. Ja.
Okay, vielen Dank, Julius, dass du uns mal gesagt hast, was so Prometheus ist und wie es so intern auch funktioniert. Und ja, hoffe ich mal, dass das Projekt weiter live in Kicking ist sozusagen. Also sieht ja durchaus danach aus mit dem Hintergrund jetzt dieser Cloud Native Foundation, dass da ziemlich viel passiert. Und ja, vielleicht sieht man sich ja auf einen dieser Days dann mal wieder.
Ja, sehr gerne. Danke sehr.
that is my name, up in the sky, looking down, keep an eye on my domain, planet Earth, down below, I decide who lives and dies, I spare the ones who genuflect, and go out and proselytize. Tell the world.
Mal passend zum Thema Prometheus war das Monk Turner aus God Complex mit Oh Yes, You Will, der Zeus-Song. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser reinen kleinen, feinen Radio-Tux-Ausgabe, der Oktober-Ausgabe. Wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, Halloween feiert, dann hoffe ich, habt ein bisschen Spaß oder vielleicht habt ihr auch schon Kürbisse geschnitzt oder freut euch einfach ein bisschen auf die etwas kälter werdende Jahreszeit jetzt. Lasst euch nicht so sehr gruseln und dann hören wir uns auf jeden Fall im November wieder, ja, im etwas kühleren November. Vielleicht sieht ja der ein oder andere schon den ersten Schnee. Ich bin gespannt, was sich in der Linux- und IT-Welt im nächsten Monat so alles drehen wird. Der Oktober war jetzt doch relativ spannend, muss ich sagen, dadurch, dass ich hier auf dieser Konferenz war. Und ja, natürlich auch mit Ubuntu, der neuen Ubuntu-Version, die rausgekommen ist, also und dem KDE-Geburtstag. Ja, KDE ist 20 Jahre alt geworden. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Und das ist auch ein großes, langes Stück. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich hier schon KDE 1 irgendwas verwendet habe und tatsächlich schon lange Zeit irgendwie dabei bin und diese Sache begleitet habe. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass solche Software immer noch da ist, dass da eine ganze Community dahinter steht, die fleißig daran rumwerkelt und das viele, viele Millionen Menschen tagtäglich verwenden. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, an dieser Sendung waren beteiligt Patrick und mein Name ist Ingo Ebel. Ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß und bis zum November. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.